Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Vorbild. Auf der Tech Week 2019 in Frankfurt wurde die Strahlkraft der Datenschutzgrundverordnung diskutiert. Automatenkampf. Wie künstliche Intelligenz vor Maschine-zu-Maschine-Angriffen schützen soll. Grundrecht. Warum jeder Mensch auf der Welt freien Internetzugang haben muss. Und das digitale Logbuch. Darknet 2.0.
In Frankfurt fand in dieser Woche die Tech Week statt, eine Messe und Konferenz, die damit wirbt, Wirtschaft und Digitalisierung verbinden zu wollen. Und im Branchenjargon heißt das dann, die digitale Transformation in der deutschen Industrie und im Handel vorantreiben. Maximilian Schönherr, Sie waren da in Frankfurt auf der Tech Week. Das hört sich irgendwie nach hochgestochenen Zielen an, oder?
Eigentlich nicht. Die Tech Week ist durchaus eine Entscheiderkonferenz. Das Publikum bei den vielen parallel laufenden Vorträgen kam weitgehend aus der höheren Etage von Betrieben, typischerweise CIOs, also Chefinformatiker und ihre Programmierer.
Und das haben Sie woran gemerkt? An den Krawatten?
An den Fragestellungen. Die meisten Vorträge waren auf einem technisch hohen Niveau und die Fragen aus dem Publikum ebenso. Mit anderen Worten, hier musste man niemandem erklären, was die Cloud ist und was ein Transferprotokoll ist. Aber im Raum stand stets die Frage, wie man seine Daten da absichert, wo die Grenzen der Verantwortung und Belastbarkeit beim Cloud Computing liegen. Die Mitarbeiterin eines Video-Streaming-Dienstes etwa erzählte in ihrem Vortrag, dass die in Europa sitzende Microsoft Cloud wegen der großen Datenströme an ihre Grenzen kommt und man sich nach einem anderen Anbieter umsehen muss.
Und für die Wirtschaft spielen auch juristische Themen natürlich immer eine wichtige Rolle, allen voran die Datenschutzgrundverordnung.
Seit 1,5 Jahren greift die Datenschutzgrundverordnung in der Europäischen Union. Während viele Verbraucher damit vor allem das lästige Wegklicken von Cookie-Hinweisen verbinden, hat die DSGVO erstmals in der Geschichte einen verbindlichen Rahmen für Datenschutz und Datentransparenz auf europäischer Ebene geschaffen. Weil die Regelung auch alle Unternehmen außerhalb der EU betrifft, die in der Gemeinschaft Online-Geschäfte betreiben, beschäftigt die Grundverordnung Rechtsexperten und IT-Entscheider nun weltweit. Rebecca Weiß, Juristin beim Bitkom-Verband und Keynote-Rednerin auf der Tech Week in Frankfurt.
Das hat definitiv eine globale Strahlwirkung auch entwickelt. Wir sehen Entwicklungen zum Beispiel in Brasilien, in Indien, aber eben auch in den USA, wo jetzt im Januar 2020 dann auch der sogenannte California Consumer Privacy Act in Kraft treten wird. Der orientiert sich in Teilen an zum Beispiel den betroffenen Rechten, die wir auch aus der Datenschutzgrundverordnung kennen, geht aber in anderen Aspekten auch darüber hinaus. Das wird dann also sehr interessant sein, zu sehen, welche neuen Anforderungen da auf die Industrie zukommen.
Ein die ganzen USA betreffendes Gesetz ist nicht in Sicht, weil die Trump-Administration dafür keine Agenda hat. Einzelne Bundesstaaten haben angefangen, eigene Varianten zu entwickeln. Dieses Vorgehen widerspricht aber einer global vernetzten Welt. Inzwischen nutzt etwa 1/3 der deutschen Unternehmen Server im In- und Ausland, um Daten zu speichern, Backups herzustellen und Berechnungen durchzuführen. Software as a Service ist dafür der Fachbegriff.
Gerade in der Cloud, auch in vielen Verträgen, die ja dann zwischen Cloud-Provider und dem Business-Nutzer geschlossen werden, sehen wir, dass zum Teil Anforderungen gestellt werden an die Serverstandorte, dass darüber eben auch gesprochen wird, wo die Daten gelagert werden. Es ist jetzt keine Blackbox, wo die Daten auf einmal hinfließen. Und ich habe vor allem auch, und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt, als Unternehmen, was eine Cloud-Lösung nutzt, ja auch Kontrollrechte. Also ich dürfte auch den Cloud-Provider auffordern, mir unter gewissen Umständen Zugang zu gewähren, sodass ich mich auch davon überzeugen kann, dass der Server dort steht, wie es vereinbart wurde.
Auf Juristinnen wie Rebecca Weiß und ihren Verband Bitkom, aber auch auf europäische Gerichte kommen durch die neue Rechtslage deutlich mehr Aufgaben zu, die mit Datenmissbrauch zu tun haben.
Selbst wenn es nicht zu einem gerichtlichen Verfahren kommt, nehmen wir insgesamt wahr, dass sich sowohl die Anbieter als auch die Nutzer viel mehr auch miteinander austauschen, was eigentlich gewünscht wird. Was Datennutzungen angeht, da gibt es heutzutage einfach mehr auch öffentlichen Dialog drüber. Sei das eben in den sozialen Netzwerken, sei das über Threads, die dann da durchlaufen, die natürlich auch die Anbieter aufnehmen und auch selber ihre eigenen Services dann entsprechend anpassen.
Während die Tech Week 2018 ganz im Zeichen der Ungewissheit über die Konsequenzen der Datenschutzgrundverordnung stand, hat sich auf der Tech Week 2019 das Bewusstsein durchgesetzt, dass die Fortschritte im Datenrecht allen gut tun, nicht nur den Endverbrauchern, sondern auch den Leitern von IT-Abteilungen in Unternehmen und den Anbietern von IT-Diensten.
Das klingt ja ein bisschen nach Bilderbuch. Endlich mal ein EU-Gesetz, das Zeichen setzt, auch international, oder Maximilian?
Ja, aber es zeigt auch Schwächen. Am Mittwoch hielt auf der Tech Week die Rechtsanwältin Olga Stepanova einen Vortrag mit einem für ITler ziemlich sexy Titel: Three Reasons Why Blockchain and GDPR Are a Perfect Match. Drei Gründe, dass die Blockchain-Verschlüsselungstechnologie und die Datenschutzgrundverordnung bestens zusammenpassen. Die Rechtsanwältin räumte aber ein, dass die Blockchain Probleme mit einem Kernpunkt der Datenschutzgrundverordnung hat, dem Recht auf Vergessen.
Und bietet sie dafür auch eine Lösung an?
Halbherzig. Wenn man weiß, dass bestimmte Daten irgendwann vergessen werden, sprich gelöscht werden sollten, kann man sie quasi neben der Blockchain mit einer Hash-Funktion parken. Jedenfalls war dieser Vortrag kühn und weiter in die Zukunft gedacht als die meisten anderen. Was die anderen jetzt nicht schlecht machen soll, sie waren nur pragmatischer im Hier und Heute verankert. Beispiel die Bahn.
Aha, die Deutsche Bahn?
Ja, mit einer mehrere Zehntausende umfassenden IT-Abteilung, die sich DB Systel nennt und deren IT-Chefin Claudia Plattner einen Vortrag mit dem Titel »Die digitale Transformation aus Sicht der CIO« hielt. Frau Plattners Message war zweierlei und durchaus signifikant. Ohne die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung, also die CEOs, und IT-Leitung, also die CIOs, auf Augenhöhe geht gar nichts. Normalerweise steht die Geschäftsetage höher. Und sie sagte außerdem, der Bahn fehlt es leider an allem. An Lokführern, Zügen, Gleisen, das ist nicht neu. Aber sie meint, da braucht es keine neuen Ansätze, sondern ein völliges Umdenken. Und das bedeutet zum Beispiel Sensorik überall, zum Beispiel in der defekt werdenden Nackenstütze, also die wird ein bisschen wackelig. Dann muss ein 3D-Drucker von der Logistik her in der Nähe sein, damit der Zug nicht jetzt wochenlang aus dem Verkehr gezogen wird. Außerdem spielte KI eine Rolle bei dem Vortrag. Maschinenlernen, um Fahrpläne mit Umsteigezeiten auf einem Bahnhof wie Stuttgart zu optimieren. Das ist alles noch im Testbett, also noch nicht ausgerollt.
Tja, endlich ist das Buzzword KI gefallen. War die künstliche Intelligenz auf der Tech Week ein großes Thema?
Überall zu spüren, etwa bei der Stromversorgung von Rechenzentren, wo man mit selbstlernenden Systemen den Bedarf steuert, aber auch Havarien vorher fühlt. Für einigen Andrang sorgt ein Vortrag deutsch-englischer Unternehmer, die inzwischen angeblich weltweit Firmen vor Viren schützen, auch vor Ransom, also Erpressungssoftware. Und sie behaupten, sie machen das mit künstlicher Intelligenz. Sie haben zahllose Erpressungstrojaner angeblich geblockt, bevor sie überhaupt zugreifen konnten. Und sie machen das im Prinzip dadurch, dass sie die Netzwerkströme lernen lassen durch ein vermutlich neuronales Netz. Genauer haben sie es nicht erklärt. Und nachdem inzwischen die Angreifer aber auch künstliche Intelligenz einsetzen, um ihre Trojaner zu setzen und ihre Spam-Mails zu versenden, habe ich gefragt, wie kann das eine Allheillösung hier sein, künstliche Intelligenz gegen künstliche Intelligenz? Und darauf bekam ich keine Antwort. Es liegt auf der Hand, dass sich das Virenszenario in eine völlig neue Phase bewegt. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen, KI ist das Allheilmittel, ist schon wenig
dreist.
Oder vielleicht auch nur naiv, aber wahrscheinlich eher dreist.
Die Tech Week war also offenbar eine Business- und IT-Veranstaltung. Der Arbeitsplatz, die Rationalisierung spielten keine Rolle?
Doch, sogar in einigen Vorträgen. Eine englische IT-Beraterin predigte den 6-Stunden-Tag, die 4-Tage-Woche und handyfreie Kantinen. Sie sagt, länger arbeiten die Leute sowieso nicht, gucken dauernd auf ihre Handys. Am markantesten aber fand ich einen Datenbankentwickler, der in seinem keck betitelten Vortrag Automatisierung über Nacht, viel Glück, Folgendes erzählte. Er hat eine Abteilung betreut, die Software beurteilt hat, das heißt auf Fehler hingewiesen hat und so weiter. Eines Tages kam in diesem Telekom-Unternehmen von oben die Ansage, ab jetzt schaut ihr euch nicht mehr die Fehler in der Software an, sondern ihr programmiert eine Anwendung, wie man diese Software-Evaluation automatisiert. Und da fragte der Vortragende auf der Tech Week, haben die ganz oben einen Hauch einer Ahnung davon, was im Kopf eines solchen Programmierers vorgeht, wenn ihm sowas aufgedrückt wird? Ich soll plötzlich was programmieren, was letzten Endes zu meiner Kündigung führt.
Über die Tech Week 2019 diese Woche in Frankfurt am Main sprach ich mit Maximilian Schöner. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter.
unter
DLF
Forschung.
Zugang zum Internet für Menschen, die in industrialisierten und materiell gut ausgestatteten Teilen dieser Welt leben, ist das eine Selbstverständlichkeit. 35 Euro im Monat und schon steht einem die globale Welt des Netzes offen. Und darüber vergisst man dann leicht, welchen ideellen Wert dieser Zugang hat, welche Rolle das Internet heute mittlerweile nicht nur in der Ausgestaltung der persönlichen Lebenswelt, sondern auch für den gesellschaftlichen Diskurs, zum Beispiel in der demokratischen Gesellschaft hat. Genau damit hat sich der Philosoph Merton Reglitz von der University of Birmingham in einer Studie beschäftigt. Und ich habe ihn gefragt, worum es genau in seiner Studie geht.
Ich habe mir also ganz konkret angeschaut, wie bedeutend das Internet heutzutage ist. Nicht nur für das alltägliche Leben, für Annehmlichkeiten wie zum Beispiel Netflix oder Urlaubsbuchung oder Online-Shopping, sondern ganz zentral, welche Rolle das Internet heutzutage für die Ausübung vieler unserer politischen Grundfreiheiten spielt. Und dabei ist das Internet ganz entscheidend geworden.
Ja, Sie stellen ja fest, dass der freie Internetzugang ein Menschenrecht sein muss. Wie genau begründen Sie denn diese ziemlich weitgehende Forderung?
Meiner Ansicht nach ist freier Zugang zum Internet ein Menschenrecht, da ein solch freier Zugang heutzutage Bestandteil eines menschenwürdigen Lebens ist. Für ein menschenwürdiges Leben brauchen wir natürlich gewisse materielle Ressourcen. Wir brauchen Kleidung, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Unterkunft. Aber wir brauchen eben halt auch politische Grundfreiheiten, die ja auch ganz klar in der UN-Erklärung der allgemeinen Menschenrechte verankert sind. Zum Beispiel Redefreiheit, Koalitionsfreiheit, freien Zugang zu Informationen. Aber diese Rechte kann der Einzelne heute nicht mehr ausüben in einer digitalen Gesellschaft, zumindest nicht mehr gleichwertig ausüben, wenn er keinen oder sie keinen Zugang zum Internet hat.
Solche klassischen Rechte wie Demonstrationsrecht, Vereinigungsrecht, das Recht eben halt tatsächlich frei seine Meinung zum Beispiel in der Presse zu äußern, das reicht nicht aus?
Ich würde sagen, dass das nicht mehr ausreicht, denn natürlich haben wir weiterhin diese Offline-Möglichkeiten, unsere Freiheiten auszuüben. Aber man muss sich ja nur überlegen, wie doll unsere Rechte sich verändert haben oder die Möglichkeiten, die unsere Rechte uns geben, wenn wir Zugang zum Internet haben. Natürlich kann ich mir heutzutage noch Informationen beschaffen in der Bücherei oder in der Zeitung. Natürlich kann ich Leserbriefe schreiben, aber wenn ich ein Twitter-Konto habe, wenn ich bloggen kann, wenn ich YouTube-Videos posten kann oder wenn ich Wikipedia benutzen kann, habe ich ungemein größere Effektivität meiner Freiheiten, die ich dann dementsprechend auch wesentlich besser ausüben kann. Und zentraler Gedanke in meinem Argument ist, dass wenn einige Leute oder viele Leute Internetzugang haben, andere aber nicht, dann sind eben halt diese anderen, die keinen Internetzugang haben, ungerecht benachteiligt.
Wenn man dieses Grundrecht nun schaffen würde, das müssten ja einzelne Staaten für den Geltungsbereich ihrer Gesetze machen. Wie müsste denn dieses Grundrecht auf freien Internetzugang konkret umgesetzt werden und welchen Kriterien müsste es genügen?
Also Philosophen denken da immer in Form von negativen Rechten und positiven Rechten und Pflichten. Negative Rechte sind Rechte und Pflichten der Nichteinmischung und die Freiheiten von Menschen. Und positive Rechte sind im Prinzip Rechte auf Bereitstellung und Pflichten zur Bereitstellung von Dingen, auf die Menschen ein Anrecht haben. Und so kann man das auch ganz gut in Bezug auf die Idee des Menschenrechts auf freien Internetzugang verstehen. Es gibt gewisse positive Pflichten, die Staaten haben, zum Beispiel eine digitale Infrastruktur zu schaffen, die dann auch kommerziell genutzt werden kann. Und zudem aber auch sicherzustellen, dass Menschen, die sich einen eigenen Internetzugang nicht leisten können, den staatlich gestellt bekommen. In Deutschland ist das zum Beispiel der Fall, weil Internetzugang gerichtlich anerkannt ist als ein Grundbedürfnis. Das heißt also, wenn Sie sich kein Internet leisten können in Deutschland, dann wird Ihnen der Internetzugang staatlich finanziert. Und so sollte das auch sein. In negativer Hinsicht, also der Nicht-Einmischung in die Freiheiten von Menschen, sollte das Menschenrecht auf freien Internetzugang garantieren, dass unsere Online-Aktivitäten nicht generell überwacht werden, zum Beispiel vom Staat oder von anderen Organen, dass Online-Inhalte nicht ohne gute Begründung zensiert werden dürfen und dass Internetzugang nicht einfach gekappt werden darf als solcher, wie das teilweise in Ländern, in Entwicklungsländern oder in autoritären Ländern leider häufig der Fall ist.
Ist das etwas, was Sie sozusagen mit in das Grundrecht implementieren würden, dass es auch tatsächlich kostenlos sein und durch den Staat finanziert sein muss, dieser Internetzugang?
Es sollte bedarfsabhängig sein. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn Leute es selber finanzieren können, dass man ihnen zumutet, dass sie das auch selber zahlen. Aber wichtig ist halt, dass niemand von der Nutzung ausgeschlossen wird, deswegen ein allgemeines Recht auf freien Internetzugang. Also bedarfsabhängig sollte halt geregelt werden, dass Leute, genau wie das mit einem Telefonanschluss der Fall ist, das den staatlich gestellt bekommen können, wenn der Bedarf besteht.
Sie geben ja Beispiele für freien Internetzugang, etwa das Wi-Fi for EU-Programm der Europäischen Kommission. Was haben denn solche touristenfreundlichen Wi-Fi-Access-Points mit dem Recht auf freien Informationszugang zu tun?
Nun, ich denke, natürlich ist diese Wi-Fi for EU-Initiative ein Beispiel dafür, wie auch, sagen wir mal, nicht grundlegende Nutzung von Internet gefördert werden kann. Aber ganz zentral ist der Gedanke doch auch von der EU, dass man digitalen Zugang dort schafft, wo eine digitale Infrastruktur noch nicht besteht in Europa und eventuell auch schwer zu schaffen ist. Also es geht um bevölkerungsreiche Räume oder generell auch kleinere Städte, die dann beantragen können, Gelder aus diesem EU-Fonds, um das für ihre Bürger, nicht nur für Touristen, ganz zentral für ihre Bürger, halt das Internet verfügbar zu machen. Und meiner Meinung nach ist das ein sehr gutes Beispiel, wie man auch zum Beispiel in Entwicklungsländern oder ärmeren Ländern, wo man keine digitale Infrastruktur in jedes Haus direkt legen kann, wie man so auch generell allgemein garantieren könnte, dass Internetzugang für alle öffentlich bereitgestellt wird, zum Beispiel in Bibliotheken oder in sogenannten Infoplazas, wo Leute halt öffentlich Internet frei nutzen können.
In Ihrer Studie behaupten Sie ja, dass Internet ein Schlüssel zum Schutz auch anderer Grundrechte wie Leben, Freiheit, Unversehrtheit als Voraussetzung für eine würdige Existenz sei. Gerade aber unter Menschenrechtsaktivisten wird ja angesichts von Fake News, von Social Scoring, wie es in China zum Beispiel gemacht wird, oder nationaler Internetabschottung, wie es im Moment aktuell in Russland ist, eine ganz andere Wahrnehmung diskutiert, nämlich das Internet wird zunehmend von solchen autoritären Staaten genutzt, um eben diese Rechte, wie auch die Meinungsfreiheit oder die Demokratie zu untergraben. Woher, glauben Sie, kommen diese unterschiedlichen Wahrnehmungen von Ihnen und von anderen Menschenrechtsaktivisten?
Ich glaube, dass dort gar keine so unterschiedliche Wahrnehmung existiert zwischen mir und anderen Menschenrechtsaktivisten. Denn ich denke, viele dieser Beispiele, die Sie genannt haben, wie zum Beispiel Social Scoring oder aber auch das Abkoppeln von nationalem Internet vom globalen Netz, dass das ganz klare Verstöße genau dieser Idee eines Menschenrechts auf freien Internetzugang sind, weil nämlich für solche Dinge generelle Überwachung, generelle Zensur des Internets halt notwendig sind. Und das Internet ist eine Technologie, was also genauso zum Guten und Schlechten genutzt werden kann wie andere Massenmedien, wie auch das Radio, wo es anfangs ja auch Probleme gab. Und insofern müssen die Staaten sich eben halt bemühen, das Internet als rechtlichen Raum zu nutzen und zu schaffen und zu sichern, sodass alle das Internet wirklich freiheitlich nutzen können.
Nun gibt es Ihre Studie, Herr Dr. Reglitz. Wie kann denn daraus in so vielen Staaten der Welt, wo das noch nicht gegeben ist, daraus Realität werden?
Nun, Menschenrechte haben eine besondere Dimension. Sie sind nicht nur wie nationale Rechte zwischen Staat und Bürger, sondern sie haben auch eine internationale Dimension. Das heißt also, dass der erste Adressat für meine Menschenrechtsforderungen mein eigener Staat ist. Aber falls mein eigener Staat nicht willens oder nicht fähig ist, meine Menschenrechte zu garantieren, dann ist das Besondere an Menschenrechten halt, dass die internationale Staatengemeinschaft aufgerufen ist, sich halt für diese Rechte einzusetzen oder eben halt zu helfen, solche Rechte zu realisieren. Ganz konkret im Fall der Idee des Menschenrechts auf freien Internetzugangs kann man wieder in negativen und positiven Pflichten denken. Auf der einen Seite ist zum Beispiel ganz wichtig, dass westliche Staaten gewisse Technologien, die notwendig sind, um zum Beispiel das Internet zu zensieren oder abzukoppeln, die eben halt zu verbieten bzw. den Handel damit von ihrem Territorium nicht zu erlauben. Denn es gibt Studien, die ganz klar belegen, dass zum Beispiel während der Arab Spring Revolution, dass dort eben halt Software eingesetzt wurde und Hardware, um Dissidenten zu verfolgen, die halt aus westlichen Ländern kamen. Das ist die negative Dimension. In der positiven Dimension allerdings gibt es natürlich viele Länder, die zu arm sind, um im Moment das Menschenrecht auf freien Internetzugang zu garantieren. Und da würde eben halt dann, denke ich, ein Appell an die reichen Industrienationen vonnöten sein, dass sie eben halt ihre Pflichten, die sie zum Beispiel durch Unterzeichnung der UN Sustainable Development Goals angenommen haben, eben halt Entwicklungshilfe bereitzustellen in ärmeren Ländern und eben halt zum Beispiel auch für eine bessere Infrastruktur zu sorgen, dass sie diese Verpflichtung eben halt auch ganz klar wahrnehmen. Also hat dieses Menschenrecht eine ganz klare internationale Dimension.
Die positiven Rechte liegen für mich auf der Hand. Bei den negativen möchte ich nochmal nachfragen, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie der Meinung sind, dass zum Beispiel Internetüberwachungstechnologien, Internetsperr- und Kontrolltechnologien, so wie zum Beispiel Kriegswaffen auch der Exportkontrolle unterliegen sollten?
Im Prinzip ja. Also die schlimmsten der schlimmen Technologien, die wirklich nur zu was Schlechtem genutzt werden können, sollten auf die Liste der geächteten Waffen gesetzt werden. Und dieser Handel, wenn man den unterbinden würde, wäre schon eine Menge gewonnen.
Der freie Zugang zum Internet ist ein Menschenrecht. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Philosophen Merton Reglitz von der Universität Birmingham.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 18023.
Oh, es geht ja wieder.
Geht schon seit vorgestern wieder.
Wenn du zigtausend Euronen in dein Smart Home investiert hast, du sagst Sesam, öffne dich, nichts passiert. Mir taten sie leid, die da draußen standen, im Dunkeln.
Im Dunkeln?
Darknet 2.0, mein Lieber. Totaler Netzausfall. Und eine gar fürchterliche Dunkelheit kam über das
Hör auf, Netz. Hör auf, Herr Pfarrer. Bei mir war's hell. Aber verhungert wäre ich beinahe trotzdem.
Verhungert? Hast doch einen Kühlschrank.
Leer war der. Nix hat er bestellt, mein ach so intelligenter Kühlschrank. Der wartet immer ab, bis ich bei Chefkoch, aber nix ging.
Täte dir mal ganz gut so ein Tag Digital Detox, Dicker. Besonders wenn Chefkoch und Kühlschrank mal eine längere Zeit streiken.
Knacki, du kriegst gleich mit der Bratpfanne.
Halt, Dicker, bleib ruhig, denk an Alexa. Ein falsches Wort und der digitale Staatsanwalt hat dich am Wickel.
Man wird doch wohl noch sagen dürfen?
Nein, bloß nicht, nix sagen. Auf keinen Fall fluchen, wenn Alexa zuhört.
Ist doch egal.
Ist nicht egal, Dicker. Du könntest das ganze Netz sprengen mit deiner Flucherei. Und dann, Dicker, verhungerst du wirklich vorm leeren Kühlschrank.
Was weißt du, was ich nicht weiß, Knacki?
Kennst du operate Konditionierung mit variabler Quotenverstärkung?
Na, so ein Begriff aus der Psychologie.
Genau. Wenn du bei Facebook, Instagram oder Snapchat immer wieder was Neues liest, entsteht Dopamin im Hirn.
Dopamin macht süchtig.
Und noch mehr Dopamin entsteht, wenn du oft nichts liest und dann gibt's manchmal doch wieder was Neues.
Macht noch süchtiger.
Genau, künstliche Intelligenz braucht auch Dopamin. Digitales Dopamin, je intelligenter sie ist. Und weil Hate Speech jetzt sofort gestärkt werden soll, gibt's eine Extraportion für KI.
Für Alexa? Sperrt schon beim ersten Fluch?
Für Siri auch. Und was machst du, wenn Netflix nicht geht?
Fluchen, aber richtig laut, Knacki.
Haben am Mittwoch alle gemacht und alle weg. War eine Kettenreaktion beim ersten Testlauf.
Testlauf? Glaubst du, die Dienste?
Dicker, wär's ein echter Fehler, hätten unsere ach so intelligenten Überwacher aber ratzfatz Licht ins Darknet gebracht.
Wurde das Internet nicht mal erfunden, um immer zu funktionieren? Das war ein Test? Verdammte
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Polizei darf den Staatstrojaner bei Einbrüchen einsetzen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Der Bundestag hat diese Woche einen Gesetzentwurf für ein modernisiertes Strafverfahren beschlossen. Im Kampf gegen Wohnungseinbruchdiebstahl erhält die Polizei damit vor allem bei einem serienmäßigen Vorgehen erweiterte Befugnisse zur Telekommunikationsüberwachung. Damit darf sie künftig auch per Staatstrojaner verschlüsselte Nachrichten über WhatsApp, Signal oder Threema mitlesen. Bislang war eine sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung nur bei Bandendiebstahl und schwerem Bandendiebstahl möglich.
Verdachtsunabhängige Durchsuchungen von Mobilgeräten an US-Grenzen sind illegal.
Das hat das Bundesbezirksgericht für Massachusetts diese Woche entschieden und den Klägern größtenteils Recht gegeben. Demnach verstößt das verdachtsunabhängige Durchsuchen von Smartphones und Laptops gegen den 4. Zusatzartikel der US-amerikanischen Verfassung. In dem Verfahren ging es um die jährlich bereits 10.000-fach durchgeführte Praxis von US-Grenzbeamten bei Kontrollen etwa an Flughäfen, die elektronischen Mobilgeräte von Ein- oder Ausreisenden zu inspizieren und dabei häufig alle erfassbaren Daten aus digitalen Speichern mithilfe forensischer Werkzeuge auszulesen.
Das Anwaltspostfach muss weiter ohne eine durchgehende Verschlüsselung auskommen.
Der Berliner Anwaltsgerichtshof hat eine Klage abgewiesen, die gefordert hatte, das sogenannte besondere elektronische Anwaltspostfach nachträglich mit einer sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auszurüsten. Das Gericht sieht es demnach nicht als erforderlich an, für das digitale Kommunikationsverfahren eine solche Verschlüsselung vorzuschreiben.
Facebook führt ein eigenes Zahlungssystem ein.
Mithilfe des Bezahldienstes Facebook Pay können Nutzer künftig auf Facebook, Messenger, Instagram und WhatsApp Geld überweisen. Wie der US-Konzern diese Woche mitteilte, startet der Dienst zunächst in den USA. Nutzer können mit dem System Geld an Freunde schicken, Produkte bezahlen oder sich an Spendenaktionen beteiligen.
Die Cyberkriminalität in Deutschland nimmt zu.
Das geht aus dem diese Woche veröffentlichten Lagebild Cybercrime des Bundeskriminalamts hervor. Demnach stieg die Zahl der Fälle 2018 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 1% auf rund 87.100. Zur Cyberkriminalität zählen unter anderem Computerbetrug, Hackerattacken auf Unternehmen und Datendiebstahl. Vizepräsident Peter Hensler kündigte an, dass die Cyberkriminalität ab April 2020 beim BKA in einer eigenständigen neuen Abteilung bekämpft werden soll.
In Großbritannien soll es für alle kostenloses Breitbandinternet geben.
Knapp einen Monat vor der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien hat die oppositionelle Labour-Partei kostenloses Breitbandinternet für jeden Haushalt versprochen. Labour will im Falle eines Wahlsieges am 12. Dezember das Glasfasernetz für schnelles Internet flächendeckend ausbauen und Internetverbindungen landesweit kostenlos zur Verfügung stellen.
Die Universität Kiel wurde Opfer eines Cyberangriffes.
Ein Cyberangriff hat den Forschungs- und Lehrbetrieb der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in den vergangenen 2 Wochen erheblich gestört. Bis zu 30.000 Rechner seien betroffen gewesen, teilte die Universität mit. Hintergrund war ein Überlastungsangriff. Inzwischen laufe zumindest wieder bei einem Teil der Rechner alles reibungslos, hieß es.
Sternzeit. 16. November. Humboldt und die Leoniden. Von 2:30 an sah man höchst merkwürdige Feuermeteore. Tausende von Feuerkugeln und Sternschnuppen fielen hintereinander, 4 Stunden lang. So beschrieb Alexander von Humboldt den Leonidensturm, den er vor 220 Jahren zufällig von Venezuela aus beobachtete. Es war kein Stück am Himmel so groß als 3 Monddurchmesser, das nicht jeden Augenblick von Feuerkugeln und Sternschnuppen gewimmelt hätte. Humboldt übertreibt nicht. Bei Meteorstürmen scheint der ganze Himmel in Bewegung. Es fallen tausende Sternschnuppen pro Stunde. Die Feuerkugeln schienen wie durch Explosion zu platzen. Aber die größten verschwanden ohne Funkenwerfen und ließen leuchtende, breite Streifen hinter sich. Im Leonidensturm sind manche Meteore so hell wie der Vollmond, sodass in ihrem Licht Gegenstände Schatten werfen. Andere hinterlassen Rauchfahnen, die noch minutenlang am Himmel zu sehen sind. Feuerkugeln und Sternschnuppen wurden allmählich seltener. Indessen konnte man noch eine Viertelstunde nach Sonnenaufgang mehrere an ihrem weißen Licht und dem raschen Hinfahren erkennen. So wie bei Humboldt waren die Leoniden zuletzt 2001 zu sehen. Solche Stürme gibt es im Schnitt etwa alle 33 Jahre. Vielleicht kommt es in 15 Jahren wieder zu einem Humboldtschen Himmelsfeuerwerk. Zwar huschen auch in den kommenden Nächten wieder Leoniden-Sternschnuppen über den Himmel, doch dann zeigt sich nur der normale Meteorstrom mit allenfalls 2 Dutzend Exemplaren pro Stunde.
Ist die katholische Kirche reformierbar? Darum geht es gleich bei Streitkultur hier im Deutschlandfunk nach den Nachrichten. Und das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.